Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 53, die Verse 6 bis 12. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Er ist aus Angst und Gericht hinweggenommen, wer aber kann sein Geschick ermessen? Denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er für die Missetat meines Volkes geplagt war. Und man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und bei Reichen, als er gestorben war, wiewohl er niemand Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Munde gewesen ist. So wollte ihn der Herr zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und in die Länge leben, und des Herrn Plan wird durch seine Hand gelingen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Und durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünden. Darum will ich ihm die vielen zur Beute geben, und er soll die Starken zum Raube haben, dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist und er die Sünde der vielen getragen hat und für die Übeltäter gebeten. Circa 700 Jahre vor Christi Geburt wurde dem Propheten Jesaja diese Schau vom Leidenden, vom Sterbenden, Gottesknecht, vom Messias, von unserem Herrn Jesus Christus geoffenbart. Wir haben also im Alten Testament immer schon Hinweise auf den Gekreuzigten. Wie der Pastor Wilhelm Busch das einmal formuliert hat, Spuren zum Kreuz. Überall finden wir sie im Alten Testament. Und der Apostel Paulus kommt darauf zu sprechen im Römerbrief, Kapitel 3, wo er sagt, dass wir zwar nicht durch das Halten des Gesetzes vor Gott gerecht werden können, aber dass bereits im Gesetz und in den Propheten, also im gesamten Alten Testament, die Gerechtigkeit durch den Glauben an Jesus Christus geoffenbart ist. Und damit haben wir es zu tun, hier auch im 53. Kapitel des Propheten Jesaja. Zur Zeit der ersten Gemeinde bekam der Evangelist Philippus den Auftrag, sich zu einem Wagen zu halten, in dem sich der Schatzmeister von Äthiopien befand. Ein Mann, der sehr fromm war und in Jerusalem angebetet hatte und dann eben auf dem Heimweg, auf der Heimfahrt nach Äthiopien im Propheten Jesaja las. Der las genau das, was wir gerade auch vorgelesen haben, was wir gehört haben aus dem Propheten Jesaja Kapitel 53 vom leidenden Gottesknecht. Aber er wusste nichts damit anzufangen. Und darum fragte ihn Philippus, verstehst du denn überhaupt, was du da liest? Und er antwortete, wie kann ich das, wenn mir das niemand erklärt? Ich brauche die rechte Auslegung dessen, was hier geschrieben steht. Und dann erklärte Philippus ihm diesen Text und predigte ihm das Evangelium vom Herrn Jesus Christus. Von ihm ist ja hier in prophetischer Weise im Propheten Jesaja die Rede. Und er kam zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus. Im Laufe der Kirchengeschichte sind sicherlich viele Menschen aufgrund dieses Abschnittes der Heiligen Schrift zum Glauben an Christus gekommen und haben Vergebung ihrer Sünden empfangen. Und auch der Herr Jesus, kurz nach seiner Auferstehung, hat den Jüngern dieses Kapitel ausgelegt. Wir denken an seine Begegnung mit den Emmaus-Jüngern. Es geht in diesem Kapitel um unsere große Schuld und um Gottes große Huld. Zunächst einmal um unsere Schuld. Wir gingen alle in die Irre wie die Schafe, so heißt es hier in Vers 6. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Der Prophet schildert also hier die Sündhaftigkeit des Menschen im Bild von den irrenden Schafen. Wer in dieser Jahreszeit durch ländliche Gegenden kommt, vielleicht mit dem Auto mal da durchfährt, der wird sicherlich hier und dort grasende Schafe beobachten können. Und sicherlich auch kleine Lämmer, die man ja als Osterlämmchen bezeichnet. Nun, solch ein idyllisches, liebliches Bild hatte der Prophet hier nicht vor Augen, im Gegenteil. Es entspricht mehr dem, was ein südafrikanischer Schafzüchter von seinen Schafen zu sagen weiß. Schafe sind sehr, sehr dumm, so schreibt er. Sie sind unwahrscheinlich verstockt. Sie haben einen sehr widerwärtigen Geruch. Sie sind anfällig für Krankheiten und empfänglich für zahllose Parasiten und alles mögliche Ungeziefer. Als zahme, hilflose, furchtsame Kreaturen bewegen sie sich im blinden Trieb des Masseninstinkts. Unter falscher Aufsicht oder sich selbst überlassen, können sie für das Land und seine angepflanzten Kulturen äußerst zerstörerisch sein. Wenn man sie freilaufen lässt, sind sie untereinander barsch und starrköpfig. Sie haben eine natürliche Vorliebe, vom Weg abzuirren, was meist damit endet, dass sie in Schwierigkeiten und Gefahr geraten. Sie sind eine leichte Beute für Raubtiere. Sie bereiten ihren Besitzern ständig Kummer. Keine andere Tiergattung braucht so viel fortwährende Fürsorge und Aufmerksamkeit wie sie, wie die Schafe. Nein, Schafe sind von Natur aus keine attraktiven Geschöpfe. Und, so sagt er, wir auch nicht. Und so sind wir alle von Mutterleib an wie irrende Schafe. Wir sind auf dem verkehrten Weg, solange wir nicht bei dem sind, der von sich dann später gesagt hat, ich bin der Weg. Und bei dem einen zeigt sich das im späteren Leben, in schrecklichen, sündlichen Begierden und Handlungen, bei den anderen in einem überheblichen, stolzen, selbstgerechten Wesen. Für die einen stehen die Zöllner und Huren in den Evangelien, für die anderen die Pharisäer und Schriftgelehrten. Wir gehen von Natur aus in die Irre wie die Schafe und sind von uns aus nicht in der Lage, den rechten Weg zurückzufinden. So habe ich gehört oder gelesen, dass Schafe, wenn sie sich einmal verirrt haben, sich nicht mehr zurechtfinden. Darum sagt David im Psalm 119, ich bin wie ein verirrtes, verlorenes Schaf, suche deinen Knecht. Das heißt, ich bin nicht in der Lage, den rechten Weg zurückzufinden. Du musst mich suchen, Herr. Und David war zu der Zeit doch gläubig. Das ist ein wichtiges Wort auch für uns, dass wir uns dessen bewusst sind, dass der Herr uns führen muss, und wo wir uns in irgendeiner Weise verirrt haben, muss der Herr uns zurechtbringen. Nur er kann das tun. Wir selbst sind nicht in der Lage dazu. Ich bin ein verirrtes und verlorenes Schaf, suche deinen Knecht. Ich brauche also Hilfe von außen. Von mir selbst her kann sie nicht kommen. Ein jeder sah auf seinen Weg, so heißt es hier. Man ist in sich selbst gefangen. Es gehört mit zur Blindheit des Menschen, dass er trotz der vielen Berichte der Massenmedien von kriegerischen Auseinandersetzungen und Misshandlungen in der Welt immer noch der Meinung ist, der Mensch habe einen guten Kern. Eine neue Welt, die auf diesen guten Kern aufbauen will, ist von vornherein zum Scheitern verurteilt. Wir denken an das große Plakat, das zurzeit zu sehen ist, Europa soll nicht ein Europa des Geldes, sondern des Menschen werden. Und dann geht man dabei von der Voraussetzung aus, dass der Mensch ein guter Mensch ist, von Natur aus. Er hat zwar hier und da Fehler und Schwächen, aber im Grunde seines Wesens ist er doch gut. Und deshalb bauen wir an einem Europa des Menschen. Das heißt, der Mensch steht im Zentrum, der Mensch steht im Mittelpunkt. Man geht also immer noch davon aus, es würde sich alles zum Positiven hin entwickeln. Der Mensch betrügt sich also gerne selbst. Und so haben ihn nicht einmal zwei Weltkriege vom humanistischen Menschenbild heilen und befreien können. All das, was wir auch heute vor Augen haben, was sich da jetzt wieder im Osten abspielt, alles das gehört mit zu einer Entwicklung aufgrund der Lehre von der sogenannten Evolution. Es gehört auch mit dazu. Aber irgendwann wird es alles schöner und besser werden. So meint der Mensch, so denkt er über sich selbst. Und wir wissen von der Bibel her, die ja ein sehr nüchternes Buch ist, dass das Herz des Menschen böse ist von Jugend auf. Das ist es, was man heute nicht mehr hören will. Dass der Mensch von Natur aus so völlig verdorben sein soll, das will man nicht hören. Das ist dem natürlichen Menschen ein Ärgernis. Dagegen wehrt er sich. Er geht immer wieder davon aus, dass der Mensch doch irgendwo einen guten Kern in sich trage. Nun, wenn die Bibel sagt, dass das Herz des Menschen böse ist, von Jugend auf, dann bedeutet das nicht, dass der Mensch immer seiner bösen Naturanlage entsprechend denkt oder handelt auf der rein moralischen Ebene. Und dennoch ist der schöne rote Apfel wurmstichig. In uns tragen wir eben diese unselige Neigung, den Irrweg zu wollen und auch zu gehen. Und genau das sagt hier der Prophet Jesaja. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg. Wie die Reformatoren das ausgedrückt haben, der Mensch ist von Natur aus verkrümmt in sich selbst. Und er kommt aus eigener Kraft nicht aus diesem Dilemma heraus. Ist nicht in der Lage dazu. Gott muss von außen eingreifen. Das hat der Herr ja getan, durch sein Kommen in diese Welt. Von außen, von oben her kam die Hilfe für uns elende Sünder. Also ist der Mensch von Hause aus fern vom guten Hirten, fern von seiner Liebe, fern von seiner Fürsorge, fern von seiner großen Huld. Und um diese große Huld, die wir ja auch als Gnade bezeichnen, um diese große Huld geht es eben hier in diesem Abschnitt ganz besonders. Zunächst einmal um die große Schuld des Menschen, seine Rebellion gegen Gott, seine Neigung, immer andere Wege gehen zu wollen, als Gott sie vorgezeichnet hat für ihn. Und eben auf der anderen Seite die große Huld Gottes in Christus Jesus, seine große Gnade in seinem stellvertretenden Leiden und Sterben, woran wir ja besonders auch an diesem Tag denken. Das Leiden unseres Herrn Jesus, und das wurde heute Morgen ja schon zum Ausdruck gebracht, durch das, was wir bisher gehört haben, das Leiden war nicht nur äußerlicher Art, sondern das Leiden unseres Herrn Jesus war ein geistliches Leiden, war ein seelisches Leiden, war ein Leiden innerlicher Art. Das eigentliche Leiden war die äußerste Gottverlassenheit, in die der Herr Jesus Christus hineinkam, dort am Kreuz. Denn das andere Leiden, das körperliche Leiden, das haben ja die beiden Verbrecher, die zusammen mit ihm gekreuzigt wurden, mit ihm geteilt. Und viele andere Menschen in dieser Welt. Also darum geht es nicht in erster Linie. Das kommt hinzu, dieses schreckliche körperliche Leiden. Das Entscheidende aber war die Gottverlassenheit, war die Hölle, die der Herr Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha erleiden musste. Es heißt hier, er ist aus Angst und Gericht hinweggenommen. So heißt es hier im Propheten Jesaja. Das bedeutet doch, dass er in Angst und Gericht Gottes gewesen ist. Gott hat ihn da wieder herausgeholt. Der Herr Jesus hat darüber triumphiert, im Gehorsam gegen den Willen seines himmlischen Vaters. Aber er war da drin. Und die Finsternis, die äußerliche Finsternis, die über das Land kam, ist ein Zeichen dafür gewesen, wie finster es jetzt wurde im Herzen unseres Herrn Jesus Christus, als er dann ausrief: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Was muss das für ihn gewesen sein, der er doch immer, täglich, stündlich, jeden Augenblick in seinem irdischen Leben in voller, völliger Harmonie mit seinem himmlischen Vater seinen Weg ging. Da gab es nie etwas, was zwischen dem Vater und ihm stand. Da war absoluter Gehorsam und wunderbare, herrliche Gemeinschaft mit seinem himmlischen Vater. Und die wurde jetzt dort am Kreuz, als er unsere Schuld und Sünde auf sich nahm, total zerstört. Die ganze Finsternis der Sünde und des ungöttlichen Lebens ergoss sich über unseren Herrn Jesus Christus, dort am Kreuz auf Golgatha. Er hat also das Gericht Gottes ausstehen müssen. Von den Märtyrern wissen wir, dass sie oftmals mit großer Freude in den Tod hineingegangen sind. Ich denke da an das Buch über die 5 englischen Märtyrer, die wegen ihrer Ablehnung der römisch-katholischen Lehre, der römisch-katholischen Irrlehre, so müssen wir sagen, ein Opfer des Papsttums wurden. Sie gingen mit Freuden in den Tod. Viele andere sind ihnen gefolgt im Laufe der Zeit. Ich denke an die jungen Leute, die in Afrika auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurden und Loblieder dabei gesungen haben. Junge Menschen, die sich erlöst wussten durch das Blut Jesu, die sich versöhnt wussten mit Gott, sind freiwillig in den Tod hineingegangen, um des Zeugnisses von Jesus willen. Wenn wir also an solche Märtyrer denken, die mit großer Standhaftigkeit in den Tod hineingingen, wie sollen wir dann das einordnen, was dem Herrn Jesus Christus widerfahren ist? Schon auf dem Wege zum Kreuz brach er zusammen, war nicht in der Lage, dieses Kreuz bis zur Hinrichtungsstätte zu tragen. Ein Mann namens Simon von Kyrene wurde damit beauftragt, ihm dieses Kreuz abzunehmen und es dann dorthin auf den Hügel Golgatha zu tragen. Der Herr Jesus war so schwach und so elend, dass er nicht dazu in der Lage war, das zu tun. Und während die Märtyrer mitten im Leiden oft eine überwältigende Schau der Herrlichkeit Gottes hatten, die tröstliche Gegenwart Gottes erlebten, musste unser Herr Jesus in die grauenhafte, äußerste Gottverlassenheit hinein. Das ist der Unterschied zwischen dem stellvertretenden Leiden unseres Herrn Jesus und dem Leiden der Märtyrer. Denken wir nur an einen Stephanus. Stephanus sah den Himmel offen, als die Steine seiner Feinde auf ihn niederprasselten, war er voll Freude und sah die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus und konnte noch für seine Feinde Fürbitte tun, was der Herr Jesus dann ja auch am Kreuz ebenfalls getan hat. Aber es ist ein großer Unterschied zwischen dem Tod der Märtyrer und dem stellvertretenden Opfertod unseres Herrn Jesus Christus. Ein entscheidender Unterschied. Der Herr Jesus starb an unserer Stadt und trug unsere Sünde. So heißt es hier in Jesaja 53, da er für die Missetat meines Volkes geplagt war. Er selbst war unschuldig. Petrus schreibt später, es war kein Betrug in seinem Munde. Und das ganze Kapitel, das wir hier vor uns haben, ist voll von der Stellvertretung, von dem stellvertretenden Sühnetod unseres Herrn Jesus Christus. Ich lese einige Verse dazu, bekannte Verse, die uns ganz neu durch den Heiligen Geist lebendig sein dürfen in unseren Herzen. Für wahr, er trug unsere Krankheit, ich betone das jetzt einmal, ja, nicht seine eigene, unsere Krankheit. und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Ich füge einmal in Klammern ein Wörtlein hinzu. Wir aber hielten ihn für den, der zu Recht als ein Übeltäter, als ein Gottloser, von Gott geschlagen und gemartert wäre, als wäre er selbst ein Gottloser gewesen und selbst ein Übeltäter gewesen. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Die Verse 11 und 12. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben, und durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünden. Darum will ich ihm die vielen zur Beute geben, und er soll die Starken zum Raube haben, dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist, und er die Sünde der vielen getragen hat und für die Übeltäter gebeten. Er starb dort um unserer Sünde willen, nicht um seiner eigenen Sünde willen. Er machte sich eins mit unserer Sünde, mit unseren Übeltaten, mit der Bosheit unseres Herzens. Paulus drückt das so aus, dass er dort am Kreuz zur Sünde gemacht wurde, von Gott her. Das ist ein Geheimnis. Wie das geschah, das wissen wir nicht. Aber es geschah dort am Kreuz, dass der Herr Jesus dort als ein Übeltäter starb, weil er meine Schuld und Sünde getragen hat. Das heißt also, das ganze Kapitel hier ist voller Stellvertretung. Und das gehört ja zentral zum Evangelium, die Lehre von der Stellvertretung. Er ging diesen Weg stellvertretender Sühne für unsere Sünden willig, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Das ist genau das Gegenteil von unserer Art. Wenn man uns Unrecht tut, dann fahren wir in der Regel die Stacheln aus. Das ist so unsere Art. Wir setzen uns zur Wehr. Wir wollen das nicht erleiden und nicht erdulden, welcher Art dieses Unrecht auch immer sein mag. Zwar bekennen wir, dass wir Sünder sind und dass wir nichts verdient haben als den Zorn Gottes, nichts anderes als den Zorn Gottes. Aber wenn man uns Unrecht tut, dann wird deutlich, wie viel Selbstgerechtigkeit da noch in unseren Herzen steckt. Ganz anders unser Herr Jesus, der nicht wieder schalt, als er gescholten ward, nicht drohte, da er litt, er stellte es aber dem anheim, der da Recht richtet. Er stellte es seinem Vater im Himmel anheim und ging diesen Weg des Leidens und des Sterbens, diesen Weg als Übeltäter, als an unserer Statt, willig wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Das ist seine große Liebe zu uns, seine große Gnade, seine große Huld, dass er das im Gehorsam gegen seinen himmlischen Vater an unserer Stelle getan hat. Seine Liebe zu uns Sündern wird am Kreuz offenbart, die Liebe des Sohnes, aber eben auch, und das ist dem Menschen noch viel verborgener, möchte man sagen, die Liebe des Vaters zu uns Sündern. Es heißt hier in Vers 10, so wollte ihn der Herr zerschlagen mit Krankheit. In einer anderen, wohl wörtlicheren Übersetzung heißt es, es gefiel dem Herrn, ihn so zu zerschlagen. Das heißt doch, dass hinter seinem Leiden und Sterben der Wille seines himmlischen Vaters stand, der Plan, der Ratschluss seines himmlischen Vaters. Wir fragen uns, wer hat ihn denn zerschlagen? Wer hat ihn denn so übel zugerichtet? Wer hat denn dafür gesorgt, dass der Herr Jesus am Kreuz sterben musste? Waren es nicht die Juden? War es nicht Pilatus, dieser schwache Politiker, der den Juden nachgeben musste, um seine eigene Haut zu retten? Wer war es denn nun eigentlich? Nun, Petrus sagt zu Pfingsten in seiner Predigt zu seinen Zuhörern, ihr habt ihn durch die Hand der Heiden ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Das können wir nur dick unterstreichen. Ihr seid also verantwortlich für seinen Tod. Und wer seine persönliche Schuld vor Gott erkannt hat, der stimmt ein in den Vers des Liederdichters, wer hat dich so geschlagen, mein Heil, und dich mit Plagen so übel zugerichtet? Du bist ja nicht ein Sünder, wie wir und unsere Kinder, von Übeltaten weißt du nicht. Wer hat dich also so zerschlagen? Antwort, ich und meine Sünden, die sich wie Körnlein finden des Sandes an dem Meer, die haben dir erreget das Elend, das dich schläget, und deiner schweren Martern her. Es waren also meine Sünden, die ihn dort ans Kreuz gebracht haben. Wer das erkannt hat, hat Entscheidendes erkannt. Und doch, ihr Lieben, und doch sagt der Prophet Jesaja hier, dass Gott der Vater ihn zerschlagen hat, dass er das so wollte. Und dazu, um das zu erkennen, brauchen wir eben ein tieferes Verständnis dessen, was dort auf Golgatha geschehen ist. Das ist dem Menschen völlig verborgen. Auch denen, die heute wieder heraufpilgern zur Hart, sie sind sehr religiös und meinen es gut, indem sie das Leiden Jesu, sein äußerliches Leiden darstellen wollen. Immer wieder hat man das auch versucht, besonders im Mittelalter. Aber was man nicht darstellen kann, das ist genau das, was der Prophet Jesaja hier zum Ausdruck bringen wollte. So wollte ihn der Herr zerschlagen mit Krankheit, dass Gott dahinter steht, hinter seinem Leiden und Sterben, dass Gott ihn so zerschlagen wollte, dass Gott ihn so zurichten wollte. Das erkennt nur der Mensch, dem die Augen geöffnet sind durch den Heiligen Geist. Gott ist also der, der hier dieses Erlösungswerk durchführt. Er ist der Handelnde. Gott ist hier nicht der Passive, der zuschaut, wie die bösen Menschen handeln und wie sie seinen geliebten Sohn hier misshandeln und ihn zurichten. Wie sich die ganze Bosheit der Finsternis über seinen Sohn ergießt. Gott ist nicht der Zuschauer, der passive Zuschauer, sondern Gott ist der Aktive, der Handelnde hier in diesem Geschehen. Es war sein Wille, dass es so kommen sollte. Es war sein Ratschluss, der dort auf Golgatha geschehen ist. Gott gebrauchte die Bosheit des menschlichen Herzens, um seinen Plan durchzuführen. Er gebrauchte die Mächte der Finsternis, um seinen Heilsplan zu verwirklichen. Genauso wie er die Bosheit der Brüder Josefs dazu gebrauchte, die Nachkommen Jakobs während der Hungersnot am Leben zu erhalten, indem er Josef nach Ägypten sandte. Ihr habt mich nicht nach Ägypten gebracht, sagte Josef zu seinen Brüdern. Ihr habt das nicht getan, sondern Gott hat es getan. Und zwar um euretwillen, um euch, um ein großes Volk am Leben zu erhalten. So waren es nicht in erster Linie die Menschen. So war es auch nicht in erster Linie der Satan, der hier seinen scheinbaren Triumph feierte, sondern es war Gott, der es so wollte, der das wollte, was dort am Kreuz geschah. Er wollte ihn so zerschlagen, und zwar um unseretwillen, um uns das ewige Leben zu schenken. Darum hat Gott hier seinen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? schreibt der Apostel Paulus im Römerbrief. Das ist wichtig, dass wir diesen Blick bekommen. Da ist nicht nur die Liebe des Sohnes, sondern da ist auch die Liebe des himmlischen Vaters zu uns, der bereit war, sein Allerliebstes, was er hatte, dieses Kleinod, das, was ihm am meisten am Herzen lag, für uns dahin zu geben. Wenn ich darüber nachdenke, wird mir die Liebe Gottes so groß und so herrlich, dann muss ich immer nur wieder staunen und kann auch nur sagen, Herr, ich verstehe das nicht, dass du mich so lieb hast, dass du bereit warst, deinen eigenen Sohn in diese Gottverlassenheit hineinzugeben, um mich zu erretten. Warum hast du das getan, Herr? Ich verstehe das nicht, ich begreife das nicht, aber du hast es getan. Gott hat seine Liebe darin bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Also Gott liebt uns nicht erst seit Golgatha, sondern Gott liebt uns von Ewigkeit her. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass der ehemalige Vorsitzende der Bekenntnisbewegung Kein anderes Evangelium, Rudolf Bäumer, Pfarrer Rudolf Bäumer, auf einer Bibelkonferenz auf der Hohen Grete das mal so formuliert hat, das ist Gotteslästerung, zu denken, Gott liebe uns erst seit Golgatha. Golgatha ist der Beweis seiner Liebe, ist der Weg, den Gott gegangen ist, um uns auf ewig erlösen zu können, um uns zu erlösen durch das Blut seines Sohnes. Das wird dort auf Golgatha offenbar, das ist dort auf Golgatha Realität, aber seine Liebe zu uns ist eine Liebe von Ewigkeit her. Ich habe dich je und je, das heißt schon immer, von Ewigkeit her geliebt. Kannst du dir das vorstellen? Gott hat dich schon gekannt, bevor du geboren wurdest. Du warst schon in seinem Herzen verankert. Er hat dich schon immer geliebt. Warum, weiß ich nicht. Das bleibt sein Geheimnis, in seinem Herzen verborgen. Aber dass es so ist, das darf ich im Glauben erfassen. Darüber darf ich mich freuen, das darf mein Trost sein. Darüber darf ich Gott preisen und loben. Der Heilige Geist will mir immer wieder aufs Neue das Herz dafür öffnen. Ich habe heute Morgen noch gesagt zu meiner Frau, wie kommt das? Wir unterhalten uns immer wieder über dieses Thema. Ja, und wir gehen ja täglich damit um, ihr Lieben. Und danken dem Herrn täglich für sein Erlösungswerk und für die Liebe des Vaters zu uns Sündern, indem er seinen Sohn für uns dahingab. Wir denken doch immer wieder daran, das ist doch das Zentrum unseres Glaubenslebens. Wie kommt das eigentlich, dass uns das niemals über wird, dass uns das niemals langweilig wird? Nun, das liegt daran, dass der Heilige Geist uns das immer und immer wieder vor Augen malt und lebendig macht. Er zeigt uns unsere Unwürdigkeit, unsere Sündhaftigkeit und gleichzeitig die Herrlichkeit der Liebe unseres himmlischen Vaters und seines Lebenssohnes, die Herrlichkeit des Gekreuzigten. Deshalb können wir immer wieder darüber nachdenken, können wir Gott immer wieder darüber preisen, werden wir das niemals leid und werden wir es nicht leid werden in alle Ewigkeit. Wenn wir einmal bei ihm sein werden, dann werden wir das in vollem Ausmaß erkennen dürfen, was Gott dort in Christus Jesus für uns getan hat. Wie lieb muss Gott uns haben? Wie lieb muss er die Menschen haben, die nichts Besseres verdient haben als seinen Zorn? Er ergießt die Glut seines Zornes über seinen geliebten Sohn, weil er uns verschonen will. Wer kann das begreifen? Was bleibt uns übrig, ihr Lieben, heute am Karfreitag? Da wir in Sonderheit darüber nachdenken und auch noch miteinander das Abendmahl feiern. Was bleibt uns übrig, als dieses Heil im Glauben zu ergreifen? Es heißt hier am Anfang dieses Kapitels, wer glaubt dem, was uns verkündigt wurde, und wem ist der Arm des Herrn offenbart? Der Arm des Herrn, das ist seine Macht und Herrlichkeit. Wer glaubt dem? Es war mir heute Morgen so, als säße der Prophet Jesaja da in unserer Runde und würde auf die Menschen um uns herum hinweisen und uns die Frage vorlegen, ja, wer glaubt dem? Wer glaubt dem in unserer Zeit? Heute Nacht gingen noch etliche Leute durch unsere Straße und lärmten da, sie wissen nichts von der Herrlichkeit der Kreuzesbotschaft, von der Herrlichkeit des Gekreuzigten, von seiner Macht auch, die einmal in dieser Welt offenbar werden wird, die aber jetzt noch dem natürlichen Menschen verborgen ist. Wenn nicht der Heilige Geist uns die Augen öffnet, das Herz öffnet, dann glauben wir nicht. Wer glaubt dem, was uns verkündigt wurde? Als der Messias kam zu seinem eigenen Volk, zu seinem Volk Israel, er kam in sein Eigentum. Haben sie geglaubt? Es erfüllte sich genau das, was der Prophet hier schon vorausgesehen hat. Wer glaubt dem? Antwort: Niemand glaubt dem. Nur wenige waren es, denen die Augen geöffnet waren für die Herrlichkeit des Messias. Sie wollten einen anderen Messias. Hinweg mit diesem, mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Uns geht es um einen Messias, der unsere Probleme löst, der uns Brot gibt, der unser Leben leichter macht. Solch einen Messias lassen wir uns gefallen. Aber ein Messias, der mit uns über unsere Sünden spricht, mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Vergebung der Sünden, das brauchen wir nicht. Das haben wir doch gar nicht nötig. Sie glaubten nicht. Genau das geschah. Es war ihnen die Herrlichkeit, der Arm des Herrn war ihnen verborgen. Wem ist er geoffenbart? Uns hat es Gott geoffenbart, so schreibt Paulus im 1. Korintherbrief, durch seinen Geist. Uns hat es Gott geoffenbart. Und da wird einem das noch einmal so recht deutlich erleben, wie dankbar wir sein dürfen, wie reiche Leute wir sind, beschenkt von oben her, indem Gott uns die Augen geöffnet hat, nicht nur für unsere Sünden, sondern eben auch für den Herrn Jesus als unseren Heiland, als das Lamm Gottes, das unsere Sünde getragen hat. Wollen wir es ergreifen? Das bleibt uns heute Morgen. Es im Glauben zu erfassen, den Herrn darüber zu preisen und ihn nicht durch Unglauben und Kleinglauben zu betrüben. So lasst uns mit dem Liederdichter, dem Herrn Jesus, Dank sagen. Nun, ich danke dir von Herzen, Herr, für alle deine Not, für die Wunden, für die Schmerzen, für den herben, bittern Tod, für dein Zittern, für dein Zagen, für dein tausendfaches Plagen, für dein Angst und tiefe Pein will ich ewig dankbar sein. Und lasst uns unserem himmlischen Vater danken, der zu seinem lieben Sohn sagte, geh hin, mein Kind, und nimm dich an, der Kinder, die ich ausgetan, zur Straf und Zornes ruhten. Die Straf ist schwer, der Zorn ist groß. Du kannst und sollst sie machen los durch Sterben und durch Bluten. Amen.